Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jennifer Wittelm. Ich bin Learning and Development Professional aus München und die Macherin des Videoblogs Lernen in Geil. Heute spreche ich mit Stefanie Schweiger vom OpenHPI. Sie ist hier die Ansprechpartnerin für die Teaching Teams, für die Kursleiter, für Organisationen, die die White Label Lösung des HPI für eigene MOOCs integrieren möchten. Sie verwaltet das Kursprogramm und sie hat auch schon viele Publikationen zu den Themen E-Learning, Lerncommunities und natürlich auch Peer Assessments herausgegeben. Sie hat bestimmt eine Menge zu erzählen zum Thema Lernen in Geil. Vielen Dank, Frau Schweiger, dass Sie heute bei mir sind. Das freut mich sehr. Und in welcher Form ist die Corona-Krise auch im HPI angekommen?
Ja, hallo, ich freue mich auch, heute dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Corona-Krise, natürlich hat das auch am Hasso-Plattner-Institut Spuren hinterlassen. Bei uns im OpenHPI-Team muss man sagen, die meisten Mitarbeiter sitzen immer noch im Homeoffice. Zum Beispiel in meinem Fall sitzen die normalerweise in einem Viererbüro. Da ließen sich die Abstandsregeln gar nicht so richtig einhalten. Deshalb haben wir beschlossen, wir arbeiten von zu Hause aus und es geht auch sehr gut. Zum Glück in einem digitalen Projekt können wir fast alles ganz gut von zu Hause aus lösen. Und natürlich hat auch die Anfrage auf unsere E-Learning-Inhalte zugenommen in der Corona-Krise. Also ich habe mir letztens erst die Zahlen angeschaut. Wir haben ja unsere ureigene Plattform OpenHPI, wo wir Online-Kurse, MOOCs zum Thema IT anbieten. Und da hat jetzt, können wir sagen, also die Zuwachsraten sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Single-Usern, den Nutzern, ist ungefähr 50% höher als noch ein Jahr davor. Ich denke, einfach viele Leute zu Hause sind und auch verstärkt nach E-Learning-Angeboten Ausschau halten und dann auf unser Angebot auch gestoßen sind. Also da merken wir starke Zuwächse, aber auch die Anfragen von Unternehmensseite oder von Verbänden und Organisationen steigen, die jetzt auf der Suche sind nach Plattformlösungen und die uns da ansprechen, weil sie MOOC-Haus sehen oder OpenHPI und sich etwas Ähnliches auch für sich vorstellen können. Und wir haben noch verschiedene andere digitale Projekte, bei denen ich jetzt nicht persönlich so mit involviert bin, aber wo ich auch sehe, die Kollegen haben sehr viel zu tun. Also es ist steigende Nachfrage bei allen digitalen Projekten, die wir momentan so betreuen.
Würden Sie in Ihren eigenen Worten nochmal kurz zusammenfassen, was sind diese MOOCs, Massive Open Online Courses, und wie gehen die vonstatten?
Also ein Massive Open Online Course bedeutet, dass die Teilnehmerzahl in so einem Online-Kurs ist wirklich unbegrenzt, ist offen nach oben. Deshalb massive. In unseren Kursen haben wir oft mehrere tausend Teilnehmer, also schon mal 10.000, 15.000 Teilnehmer. Die Plattform skaliert, die kann das. Es können so viele gleichzeitig ein Quiz ablegen oder ein Video anschauen. Und die Online-Kurse sind auch komplett kostenlos und offen für alle. Also jeder, der Interesse hat am Thema, kann sich da einfach anmelden. Ist in einer Minute, hat man sich da einen Account angelegt, E-Mail-Adresse und Passwort genügt. Und man ist dabei und kann mitlernen mit einer riesigen Learning-Community. Mhm. Und der MOOC, dieser Massive Open Online-Kurs, der gibt einem gleichzeitig Flexibilität, weil man nämlich keine synchronen Elemente hat. Also man kann die Videos anschauen, wann man möchte, wann es einem passt. Und das ist natürlich für Berufstätige ganz angenehm, die dann vielleicht abends mal noch Zeit haben, sich kurz hinzusetzen oder vielleicht auch auf dem Weg in die Arbeit. Und gleichzeitig gibt einem ein MOOC aber auch Struktur vor. Also es ist in Module oder Wochen untergliedert und man wird dann angeleitet oder auch, es wird einem schon gesagt, es ist sinnvoll, das in dieser Reihenfolge zu machen.
Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich sage, okay, jetzt Corona-Krise, jetzt muss ich wirklich mal Gas geben, was digitale Lernmethoden angeht, wie würden die dann konkret vorgehen, wenn sie sich jetzt an Sie wenden?
Wir würden dann erstmal genau schauen, was brauchen die denn? Also es ist nicht für jedes Unternehmen ein MOOC gleichermaßen geeignet, aber unsere Plattform haben wir jetzt auch schon häufiger auch eingesetzt für kleinere Kurse, also sogenannte SPOX, Small Private Online Courses. Mhm. Das heißt, man kann auch einen Kurs geschlossen für eine geschlossene Learning Community machen, dass dann wirklich nur Leute, die diesen Link haben oder die eingeladen werden zum Kurs, am Kurs mitmachen. Also das geht auch. Mhm. Und man würde dann schauen, was hat das Unternehmen denn schon an Online-Content? Gibt es da vielleicht schon irgendwelche Video-Tutorials oder andere digitale Dinge, die man in dem Kurs abbilden sollte? Mhm. Und was muss noch neu entwickelt werden? Und wir sind dann auch als im OpenHPI-Team begleitend und beratend tätig und überlegen mit dem Unternehmen gemeinsam, wie könnte man das, was transportiert werden soll an Wissen und an Kompetenz. Wie könnte man das gut umsetzen, dass es dann auch wirklich ein Lernerlebnis wird und dass die Mitarbeiter da gerne mitmachen und was daraus mitnehmen aus diesem Angebot?
Ich glaube, viele denken bei E-Learning oder MOOCs immer noch an sehr langweilige Monologe. Der Trainer steht vorne am Flipchart, das Ganze ist schlecht ausgeleuchtet, schlechte Tonqualität, ein Monolog, das Ganze wirkt langweilig, der Trainer hat vielleicht auch noch Angst vor der Kamera und weiß nicht, was er tun soll. Wie kann man den Menschen heute zeigen, wow, es hat sich richtig viel getan, das kann richtig viel Spaß machen, in einer digitalen Lerncommunity zu lernen, und was machen Sie da am Hasso-Plattner-Institut schon richtig?
Ja, das ist natürlich jetzt ein langer Prozess. Also wir haben unsere Plattform 2012 ins Leben gerufen und seitdem auch sehr viel gelernt. Manche Kurse liefen besser, manche schlechter. Und ja, wir lernen auch jetzt noch mit jedem Kurs dazu, was kann man besser machen. Also das ganze Projekt ist ein Forschungsprojekt und wir forschen auch dazu, wie kann man es schaffen, zum Beispiel die Dropout-Quote, also wie viele dann abspringen während dem Kurs. Das ist ja immer der Vorwurf, der MOOCs gemacht wird, dass sehr viele teilnehmen, aber im Endeffekt nur sehr wenige am Schluss mit einem Zeugnis dann herausgehen, dass man die senkt. Also das ist ein Ziel, wie kann man die Lerner bei der Stange halten. Und ich denke, also es ist immer wichtig, vom Lernenden aus zu denken, also so nutzerzentriert zu denken und einmal die Plattform so zu gestalten, dass sie möglichst intuitiv zu bedienen ist, dass man sich da leicht zurechtfindet, dann auch die Lerninhalte so aufzubereiten, dass es kleine Häppchen sind. Also es ist beim Online-Lernen ja so, dass man nicht so eine lange Konzentrationsspanne hat, wie wenn man jetzt im Präsenzunterricht sitzt. Und da ist es sehr wichtig, dass man das einmal natürlich interessant aufbereitet, einen Sprecher oder einen Referenten hat, der Begeisterung rüberbringt für das Thema, aber dass auch die Videos an sich gar nicht zu lange werden. Also wir halten uns da immer so an, ja, 5 bis 10 Minuten ist immer so die Spanne, und dass dann nach so einem Video auch wieder was Interaktives oder zum Beispiel ein kleines Quiz kommt, wo der Lerner dann wieder gefragt ist. Also diese Abwechslung ist wichtig, dann auch Interaktion auf der Plattform. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es ein Forum, wo man ja Kommentare und Fragen und so weiter posten kann und auch andere natürlich lesen und bewerten kann. Oder es gibt die Möglichkeit, Lerngruppen zu gründen und sich darin auszutauschen oder zum Beispiel auch Videochats in der Lerngruppe zu starten. Also so Interaktionsmöglichkeiten hat man. Und wir binden auch immer mal wieder Team-Peer-Assessments ein. Das heißt, die Nutzer können wirklich an einer praktischen Aufgabe arbeiten, und zwar im Team, und das Ganze virtuell zusammen.
Wie hoch ist denn die Abschlussquote bei solchen E-Learnings oder MOOCs tatsächlich?
Die Abschlussquote bei vielen der großen Plattformen, die man so kennt, liegt oft im einstelligen Bereich, was natürlich wirklich sehr gering ist. Wir haben es geschafft, dass wir die Abschlussquote bei manchen Kursen bis zu 70% eine Abschlussquote haben, und das ist wirklich enorm. Natürlich haben wir auch Kurse mit einer schlechteren Abschlussquote. Ich muss dazu sagen, wie wir die Abschlussquote berechnen. Also wir gehen immer von den Shows aus, also die sich wirklich mindestens einmal im Kurs zeigen. Wir sagen, alle, die sich irgendwann mal angemeldet haben, weil die Kurse sind ja schon früher sichtbar auf der Plattform, aber dann nie im Kurs aufgetaucht sind, die nehmen wir nicht mit rein in diese Berechnung, sondern wir schauen, wer ist wirklich einmal im Kurs gewesen und wer hat den Kurs dann auch bis zum Ende gemacht.
Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach Zertifikate oder Online-Badges, um Menschen zum Lernen zu motivieren?
Ja, Zertifikate sind sehr wichtig in meinen Augen. Wir haben in allen unseren Kursen eine kurze Umfrage zu Beginn des Kurses, wo wir fragen, was motiviert Sie, warum machen Sie diesen Kurs? Und eine Antwortmöglichkeit ist, damit ich dann den Kursstoff erstmal erlerne, aber dann auch ein Zertifikat erwerbe. Und wir stellen immer wieder fest, dass ungefähr 50% sagen, ja, sie streben ein Zeugnis an, und 50% sagen so, ja, ein Zeugnis ist mir eigentlich nicht so wichtig. Aber wir haben auch gemerkt, in Kursen, wo wir nur eine Teilnahmebescheinigung anbieten und kein Zeugnis, da wird verstärkt danach gefragt und warum es das dann nicht gibt und so. Also es ist schon wichtig und motiviert viele, dann wirklich den Kurs durchzuziehen, eine Prüfung abzulegen, wenn man dann auch sieht, so und so viele Punkte habe ich erreicht. Und haben sogar auch die Möglichkeit, für die, die jetzt nochmal ein qualifiziertes Zertifikat haben möchten, so ein Online-Proctoring zu machen. Also, dass man wirklich mit seiner Webcam sich dazu schalten kann während der Prüfungen und kontrolliert wird, dass auch wirklich der, der sich angemeldet hat, diese Prüfung ablegt. Also, das ist wichtig, wenn man zum Beispiel jetzt überlegt, Universitäten möchten dafür vielleicht ECTS-Punkte vergeben. Da muss natürlich sichergestellt werden, dass da nicht geschummelt wird und dass auch wirklich der Lerner, der den Kurs ablegt, dann auch das Zeugnis bekommt.
Sie hängen als OpenHPI natürlich auch mit SAP zusammen. Da kenne ich Online-Badges. Inwiefern ist das für Sie relevant?
Genau, OpenSAP ist die Partnerplattform, die wir als Infrastruktur betreiben am Hasso-Plattner-Institut. Und OpenSAP bietet Online-Badges an. Die haben wir für Sie eingeführt. Die haben natürlich den Vorteil, dass man sie ganz einfach über LinkedIn oder Xing und so soziale Plattformen teilen kann. Da ist dann zum Beispiel in den Metadaten sind alle wichtigen Informationen enthalten, die ansonsten auch im Zeugnis stehen würden. Da kann sich der Arbeitgeber dann entsprechend informieren. Und das wollen wir auch zukünftig auf OpenHPI haben, also solche Online-Badges. Da sind unsere Entwickler gerade dabei. Wann das genau kommt, kann ich noch nicht sagen, aber hoffentlich im Laufe des Jahres.
Frau Schweiger, ich weiß, dass Sie lange im Sales gearbeitet haben. Ich war auch lange Consultant für den Sales-Bereich und ich habe gerade eine konkrete Vertriebsführungskraft vor Augen. Für die war Lernen am Arbeitsplatz, naja, sagen wir mal, ist gleich Umsatzeinbuße, keine Zeit für Kernaufgaben und natürlich kann man auch die Nachhaltigkeit von Personalentwicklung sehr schwer messen. Wie kann man die Menschen davon überzeugen, wie wichtig Learning and Development für sie ist?
Ja, ich denke, also für jedes Unternehmen sollte Weiterbildung der Mitarbeiter ein Herzensthema sein und eine Priorität haben. Denn gut ausgebildete Arbeitskräfte sind das Kapital einer Firma. Also jede Firma sollte investieren in seine Mitarbeiter. Man sieht ja, wie wichtig Innovation ist, gerade in einer globalisierten Welt, dass man versuchen muss, keinen Trend zu verschlafen und man muss auch diesen Innovationsgeist, denke ich jetzt, unter den Mitarbeitern schaffen und seine Mitarbeiter motivieren, bei dem Unternehmen zu bleiben. Es gibt schon in vielen Branchen diesen War for Talents, also den Kampf um gut ausgebildete Mitarbeiter. Und ich denke, das wird auch noch weiterhin zunehmen. Es ist auch wahnsinnig teuer, wenn man jetzt eine hohe Fluktuation hat, Mitarbeiter abspringen und man dann wieder sich auf die Suche machen muss, vielleicht mit Headhuntern dann geeignete Stellen, dann also geeignete Mitarbeiter für besondere Plätze zu finden. Daher ist es, denke ich, wichtig, dass man seine Mitarbeiter hält. Dazu kommt, dass wir natürlich jetzt einen rasanten digitalen Wandel haben, der verschiedene Branchen auch unterschiedlich trifft und wo man schauen muss, dass auch die Mitarbeiter mitgenommen werden.
Was ist Ihre Erfahrung? Wie gut aufgestellt sind die deutschen Unternehmen in Sachen digitale Kompetenzen?
Mittel, würde ich sagen. Also es gibt schon einige, die jetzt noch aufholen. Also es passiert da im Moment einiges. Also wir sind ja auch in vielen Gesprächen und die deutschen Unternehmen sind da schon ganz gut dabei.
Eine der Fragen, die Sie am Hasso-Plattner-Institut untersucht haben, war die Frage, wie könnte das Internet in 50 Jahren aussehen? Was waren denn da die Zukunftsszenarien?
Ja, wir hatten dazu einen Kurs letztes Jahr, einen MOOC zum Thema die Technologie, die Welt veränderte. Natürlich haben viele gesagt, alles, was es jetzt schon gibt, so im Anfangsstadium, das wird dann in 50 Jahren reibungslos funktionieren, also vom autonomen Fahren bis hin zum Smart Home und auch KI in der Medizin zum Beispiel. Das wird eine wichtige Rolle spielen. Es gibt natürlich auch viele, die Bedenken haben, gerade so in Richtung gläserner Mensch, wo man wirklich natürlich auch heutzutage schon aufpassen muss, was passiert mit meinen Daten, wie stelle ich sicher, dass das Thema Datenschutz verfolgt wird und dass meine Daten sicher aufgehoben sind. Das ist auch bei uns, bei OpenHPI, immer wieder Thema und natürlich auch viele Lernende fragen uns, was wir überhaupt speichern. Und wir verfolgen da immer das, Prinzip der Datensparsamkeit.
Wenn Sie das so erzählen, dann frage ich mich, was die Zukunft des Lernens in 50 Jahren sein könnte. Wie ist denn da Ihre Prophezeiung?
Ja, das ist natürlich schwierig, so weit in die Zukunft zu prognostizieren. Mhm. Aber ich denke, dass lebenslanges Lernen immer wichtiger wird. Natürlich wird das auch verstärkt online stattfinden. Nichtsdestotrotz ist aber die Präsenzlehre gerade jetzt in Schule und Universität und so weiter sehr wichtig. Also ich glaube auch der Austausch unter den Kommilitonen und Mitschülern und auch der direkte Kontakt zum Lehrer und zum Dozent ist sehr wichtig, um voneinander zu lernen. Man merkt jetzt ja auch gerade in Corona-Zeiten, wo man sehr viel über Videokonferenz arbeitet, dass das geht natürlich gut, aber es geht auch ein bisschen was verloren, was man ansonsten so an zwischenmenschlichen Dingen und Mimik, Gestik noch so mitbekommt. Das geht über Videokonferenz verloren. Und genauso ist es ja auch in der Schule, mhm, oder an der Uni. Das ganze Thema Medienkompetenz finde ich sehr wichtig. Wir sind da auch am HPI hinterher, dass wir da Angebote machen, Kurse anbieten zu Themen wie Risiken im Internet, Internetsicherheit, wie schütze ich mich vor Cyberangriffen. Also es sind ja sehr viele Privatpersonen schon betroffen von Datendiebstahl zum Beispiel, dass man beim Online-Banking oder Online-Shopping betrogen wird, dass man da sensibilisiert dafür. Also das sind Themen, die wichtig sind und wo man, denke ich, auch schon im frühen Alter und in der Schule vielleicht sogar ein eigenes Fach einführen sollte, Thema Medienkompetenz, weil da sind oft die Schüler, die Lehrer, aber auch die Eltern überfordert und wissen gar nicht genau. Jeder Schüler hat da sein Smartphone und macht damit viele Dinge, aber man kann natürlich auch hier und da in Gefahren laufen.
Das finde ich eine richtig gute Idee. Liebe Frau Schweiger, ich sage ganz herzlichen Dank für dieses erkenntnisreiche Gespräch und in der nächsten Folge spreche ich mit Monika Schädel von der Birding Messe über die LND Pro.